Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. So haben wir es in der Lesung aus Psalm 118 schon gehört. Von diesem Bibelvers ausgehend hat Christian Fürchtegott Gellert 1755 ein Weihnachtslied gedichtet. Ein Weihnachtslied, das von seiner Grundstimmung her die ganze Weihnachtsfreude versucht zum Klingen zu bringen. Und das soll eine Freude sein, die auch diese Liedpredigt, die ich heute Morgen versuche zu halten, diese Liedpredigt prägen soll. Eine Freude, die wir nicht nur hören dürfen, sondern wir sind eingeladen, in diese Freude mit einzustimmen. Die Melodie von Martin Luther, die verhalf dem Lied über die Jahrhunderte zu einer langen und großen Verbreitung. Doch bevor ich dazu komme, möchte ich noch ein paar wenige Sätze zu diesem Leben des Liederdichters sagen. Wer war denn dieser Christian Fürchtegott Gellert? Ein Mann, der Lieder dichtete, von denen einige uns doch bekannt sind. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Wenn ich, o Schöpfer, deine Macht, oder wie groß ist des allmächtigen Güte, oder auch so jemand spricht, ich liebe Gott und hasse doch seine Brüder. Die Texte stammen von ihm. Aber wer war dieser Gellert? Zunächst einmal Pfarrersohn, geboren in Sachsen. Und er trug für unsere Ohren einen recht komischen Namen. Ne? Fürchtegott. Haben wir noch jemanden, der so heißt hier? Er hatte noch welche. Seinen Bruder. Christlieb Ehregott zum Beispiel. Oder einen anderen, Christian Gotthold. Also es klingt schon ein bisschen durch. Insgesamt waren sie zu 12. Es klingt durch, die elterliche Familie hatte eine gewisse Prägung. Und die kam im Namen auch zum Ausdruck. Aber 5 von seinen Geschwistern verstarben schon recht früh. Er studierte nach einer guten Schulausbildung in Leipzig und wurde Professor für Philosophie in Frankfurt an der Oder. Aber immer wieder zog es ihn nach Leipzig zurück. Aber er hatte mit namhaften Personen zu tun. Studienkollege war Schlegel. Zu ihm kamen Lessing und Goethe in die Vorlesungen und waren beeindruckt. Gellert hat einiges zur deutschen Literaturentwicklung beigetragen. Doch Zeit seines Lebens litt er an einer schlechten Gesundheit. Einerseits waren das natürlich die ärmlichen Verhältnisse in dieser Zeit, die ihre Spuren hinterlassen. Und immer wieder musste er auch berufliche Angebote ablehnen oder Projekte ausschlagen. Und dazu gab es bei ihm noch was Besonderes. Hypochondrische Züge. Also die Angst davor, an einer schweren Krankheit zu erkranken. Er lebte in einer Zeit, das gehört auch dazu, in der in Preußen immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen waren. Die Schleswigenkriege in den 40er Jahren oder der Siebenjährige Krieg gab 1756. Gellerts Schaffenszeit war also alles andere als eine friedliche. Soweit mir bekannt, hat er auch nicht geheiratet. Die beiden Seiten Gellerts, literarisch hochbegabte Person, aber gesundheitlich sehr kränklich, kindbedingte Angststörung. Wenn man das so hört, könnte man sagen, ja, was macht so ein Mann, warum dichtet so ein Mann so viele Lieder und dann noch ein Weihnachtslied? Was hat das damit zu tun? Gehört sowas überhaupt dahin? Kann man von so einer Person eine geistliche Orientierung erwarten? Christus meinte offensichtlich ja. Er hat dafür gesorgt, dass seine Lieder neben vielen anderen tausend Liedern, die untergingen, aber dass seine Lieder bekannt blieben und vielen Menschen in der Vergangenheit und der Gegenwart Orientierung im Leben gaben. betrachten wir darum dieses Weihnachtslied, zu dem ich jetzt gleich komme, und im gewissen Sinne diesem Dennoch des Glaubens, trotz all dieser widrigen Umstände, diesem Dennoch des Glaubens gegen allen äußeren Schein, von der Hand Gottes trennt mich nichts. Und so schließt ja dieser Psalm 73, auf den ich so ein bisschen anspiele damit, Vers 24, aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all sein Tun. Und von der frohen Verkündigung dieses Tuns Gottes, davon spricht dieses Weihnachtslied. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Ich lade ein, dass wir die erste Strophe miteinander singen. Diese Strophe, die hat etwas von einer großen Eröffnung, bedeutsam für die ganze Welt, mit Auswirkungen auf Himmel und Erde. Davon spricht Gellert. Im Lukas-Evangelium wird berichtet, dass selbst die Engel begeistert waren von dem, was Gott sich hat einfallen lassen. Die Menge der himmlischen Heerscharen, so heißt es in Lukas 2 in der Weihnachtsgeschichte, lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Weihnachten, ein ganz herausgehobener, ein ganz besonderer, ein einmaliger Tag. Eine Zeit, Weihnachtszeit sagen wir. Eine Zeit, in der vieles möglich ist, in der vieles möglich wurde. Damals und heute möglich, was unmöglich erschien? Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist. In den letzten Tagen bin ich immer wieder über dieses Jahr 2014 ist ja zum 100. Mal jetzig der Erste Weltkrieg. Und in diesen Tagen bin ich immer wieder über Texte gestolpert. Wie war das denn Weihnachten im Ersten Weltkrieg? An weiten Teilen der Westfront passierte Weihnachten 1914 was Besonderes. Soldaten, die sich in Schützengräben gegenüberlagen, über lange Zeit nicht miteinander kamen, die Hunderttausende damals zu dem Zeitpunkt schon erschossen wurden, wer nur den Kopf rausdrückte. Solche Soldaten ließen zu Weihnachten die Waffen schweigen. Sie schlossen sozusagen kurzerhand einen Frieden miteinander. Wisst ihr, wie das ging? Kann man Briefe nachlesen. Friseure boten Haarschnitte und Rasuren im Niemandsland zwischen den Granattrichtern, Kratern und Baumstümpfen an. Es wurden Lagerfeuer entzündet, denn alle kamen da gemeinsam und setzten sich drumherum. Gemeinsam wurden Schweine gegrillt. Zu Weihnachten. Die Franzosen, die Deutschen, die Belgier. Und das an solchen Orten, wo man nur den Kopf rausstreckte und dann wurde er erschossen. Boxkämpfe fanden statt, Fußballmatche zwischen den Nationen wurden dort geführt, mitten in diesem Niemandsland. Weihnachtslieder wurden gemeinsam gesungen. Mit einem Weihnachtslied hatte das alles angefangen. Und immer mehr schlossen sich dort an. Die Chance des Friedens, die war zum Greifen nahe. Und alles begann mit diesem Weihnachtslied, was irgendjemand begonnen hatte. Wäre es nach den Soldaten an dieser Front gegangen, sie hätten dauerhaften Frieden geschlossen. Irgendwie ist das ja bis heute so. Bis heute laufen immer wieder über Weihnachten Friedensverhandlungen. Sehr aussichtsreiche Friedensverhandlungen. Und nicht selten in der Geschichte hat es sich bewahrheitet, dass gerade über die Weihnachtszeit ein Durchbruch zum Frieden geschah. Weihnachten macht nämlich deutlich, es gibt eine andere Dimension. Karl Barth, ein bekannter Theologe, er formuliert es einmal so: Gott bricht von oben herab in unsere Zeit. Er schafft sich selbst die Bahn, wo niemand es für möglich hält. Eine andere Dimension, die wir nicht machen können, aber die möglich macht, was unmöglich ist. Du, heute hier zu Weihnachten 2014. Es könnten auch deine Kriegsschauplätze, die du im Leben hast, die dir unmöglich erscheinen, dass Frieden werden könnte. Sie können auch für dich zu Friedensplätzen werden. Es darf Friede einkehren. Das Unmögliche kann möglich werden. Darum bleib nicht außen vor. Lass dich mitnehmen. Hier heißt es, ihn preise, was durch Jesus Christ im Himmel und auf Erden ist. Lass uns die Strophen 2 und 3 miteinander singen. Handelt Gott. So könnte man den Beginn dieser zweiten Strophe überschreiben. Und Gellert spricht darin von der tiefen Sehnsucht des Menschen nach dem wirklichen Erlöser. Das, was bei der Vertreibung aus dem Paradies damals irgendwie verloren gegangen ist. Die Sehnsucht danach, dass ich das wieder füllen möge im Leben. Wir können es von uns aus nicht leben, zu dem wir geschaffen sind. Das ist immer wieder auch unsere eigene Erfahrung. Und weil das so ist, dann schließen sich viele Nöte an, unter denen auch die Welt zusätzlich leidet. Doch Gott hat endlich eingegriffen. Da sandte Gott von seinem Thron das Heil der Welt, dich, seinen Sohn. Dann habe ich die Botschaft der Engel vor Augen. Lukas-Evangelium. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren ist. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Weihnachten ist der große Ruf Gottes in diese Welt hinein. Heilung und Heil ist wieder möglich. Es gibt eine Grundlage dazu. Gott hat sich auf den Weg gemacht, auf den Weg in diese Welt, auf den Weg zu dir und zu mir. Da kann ich nur staunen. Da kann ich nur staunen. Was hat dieser Gott alles in Bewegung gesetzt? Paulus versucht es, den Christen im Galaterbrief einmal deutlich zu machen, wenn er schreibt: Aber zu der Zeit, aber zu der von Gott festgesetzten Zeit sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde wie wir als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit Gott uns als seine Kinder annehmen konnte. Weil wir nun seine Kinder sind, so schreibt er an die Christen, schenkte euch Gott seinen Geist. Denselben Geist, den auch der Sohn hat. Deshalb dürft ihr jetzt im Gebet zu Gott sagen: Papa, lieber Vater. Wie grandios, ne? Der Schöpfer dieses Universums, der bietet dir und mir an, zu ihm Papa zu sagen. Er hat sich entschlossen, dass seine Liebe zu uns sichtbar werden sollte. Darum hat er in der Gestalt seines Sohnes, der Mensch wurde, ihm auch eine Form gegeben. Man konnte es anfassen, Gottes Liebe. Also ich habe keine Ahnung, wie viel die Hirten, von denen in der Weihnachtsgeschichte berichtet wird, wie viel die Hirten davon letztendlich verstanden hatten. Und ob das, was sie verstanden hatten, für den großen theologischen Durchbruch genügte, wie auch immer, das sei dahingestellt. Doch eins war sicher: Jetzt hatte Gott endlich angefangen zu handeln. Und das hatten die Hirten kapiert. Da heißt es in der Weihnachtsgeschichte: Als die Hirten das Kind in der Krippe sahen, berichteten sie, was ihnen die Engel von diesem Kind gesagt hatten. Und alle, die dabei waren, staunten über das, was ihnen die Hirten erzählten. Eigentlich ungebildete Leute. Aber sie werden zu Verkündigern der guten Nachricht. Friede auf Erden. Maria aber bewahrte all das Gehörte in ihrem Herzen und dachte viel darüber nach. Und die Hirten kehrten zu ihren Herden zurück und priesen Gott und dankten ihm für das, was sie gehört und gesehen haben. Es war alles genauso gewesen, wie der Engel es ihnen verkündet hatte. Wir singen Strophe 4. Fleisch. Gott wurde Mensch. Noch einmal nimmt Geller das so auf. Und diesmal steht der Christus-Hymnus im Hintergrund aus dem Philipperbrief. David hat gestern darüber gepredigt. Kapitel 2 Philipperbrief. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, er nutzte seine Macht nicht so aus seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch, wie andere Menschen. Christus kam herab zu uns. Auf unser Niveau, auf dein und mein Niveau. Warum tat er dies alles? Gellert gibt in dieser Strophe eine Antwort. Damit der Sünder Gnade erhält. Gnade. Wie stark sich Gellert als ein solcher Sünder selbst empfang, das kann man in seinen Tagebüchern nachlesen. Und was das für ihn bedeutete. Man kann danach empfinden, wie das Gespräch mit Gott, das Gebet, einen großen Raum eingenommen hat. Was mir in dieser Strophe so wichtig geworden ist: Gnade kann man nur erhalten, man kann sie nur empfangen. Gnade kann man sich nicht selbst geben. Und begnadigt werden können auch nur Menschen, die zuvor, bei denen zuvor eine Schuld festgestellt wurde und der Schuldspruch gesprochen wurde. An der Einsicht, dass das persönlich auch auf mich zutrifft, da kommt kein Mensch vorbei, der Gottes Eingreifen in diese Welt wirklich erfassen will. Was meine ich damit? Der Mensch ist zu einer Reaktion herausgefordert. Eine Reaktion. Gott hat agiert. Gott ist gekommen in diese Welt und der Mensch ist herausgefordert, darauf zu reagieren, auf Gottes Liebeserweis. Noch direkter, du und ich, wir sind herausgefordert. Darum sind die beiden nächsten Liedstrophen auch so wichtig. Lass uns die miteinander singen. 5 und 6. Beiden Liedversen sind wir jetzt im Kern dieses Liedes angekommen. Während in Strophe 3 noch von meinem Geist die Rede war, der anbetet als etwas, was noch dasteht, wird hier ganz persönlich die Ich-Form gewählt. Gott, du mein Heiland, dich bet ich an. Ist das bei uns an Weihnachten dazu gekommen? Zu dem ersten, zu dem Bekenntnis. Gott, du mein Heiland. Wohl dem, wenn das so ist. Dich bete ich an. Du hast das vielleicht gerade mitgesungen, aber ist dir bewusst, was du gesungen hast? Oder wird es dir bewusst, wenn ich es versuche, jetzt gerade nochmal zu betonen? Ich frage dich, meinst du das auch? Gott, du mein Heiland, dich bete ich an. Dieser Heiland, Jesus Christus, ist nicht nur Heiland für die Welt. Das ist er auch. Aber er ist auch dein Heiland, mein Heiland. Mein persönlicher Heiland. Was hat er heil gemacht im Leben? In deinem Leben? Weißt du, ohne dass du darum weißt, warum und was heil geworden ist, kann es eigentlich nicht zu einer wirklichen Anbetung Gottes kommen. Was hat er heil gemacht bei dir? Aber wenn er das getan hat, wenn dir Vergebung zugesprochen wurde von ihm, wenn er seine Gegenwart zugesagt hat, dann ist Anbetung die folgerichtige Konsequenz. Aber damit noch nicht genug. Gott handelt noch weiter. Strophe 6. Man könnte das so umschreiben wie, da beschreibt Geller, dass wir als Christen aufgenommen worden sind in die Familie Gottes. Jesus formuliert es selbst mal gegenüber seinen Jüngern so: Ich bleibe nicht der Fremde. Johannes 15. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr hat, was er tut. Vielmehr nenne ich euch Freunde. Ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ich nenne euch Freunde. Vielleicht hat man nicht so viele Freunde im Leben, wirkliche, echte Freunde, die mit einem gehen, die sich nicht rumdrehen, wenn mal irgendwas schiefgelaufen ist. Weißt du, aber dieser Jesus, der spricht seinen Jüngern zu, und zwar denjenigen, die auch in absehbarer Zeit dann von ihm mal weglaufen werden. Sogar zum Teil behaupten, ich habe ihn nie gesehen, ich kenne den gar nicht, von dem du da redest. Er spricht ihnen zu: Du, ihr seid meine Freunde. Er dreht sich nicht weg, er bleibt bei ihnen. Er will den Kontakt weiter haben. Die Freundschaft pflegen. Und noch tiefer, Paulus erinnert im Brief an die Galater daran: Ihr seid also Söhne und Töchter Gottes, weil ihr an Jesus Christus glaubt und mit ihm verbunden seid, mit ihm verwoben seid, eins geworden seid, verzahnt worden seid. Söhne und Töchter, aufgenommen in die Familie Gottes. Geadelt worden, als zu Gott gehörend. Das geht manchmal über meinen Verstand. Und dann komme ich in eine Situation, wo ich es nicht mehr erklären kann, wo ich das, was ich versuche zu erklären, nicht mehr auf dem gleichen Niveau ist. Da bleibt eine Lücke. Und dann komme ich dahin, dass ich sage, ich kann hier nur noch anbeten. Ich kann hier nur noch staunen darüber, dass Gottes Handeln größer ist, als ich jemals begreifen kann. Ich finde keine Rechtfertigung dafür. Ich darf nur wissen, so ist Gott. Die Folge, richtige Konsequenz, und das ist eine Strophe, die habe ich erst in den letzten Tagen gefunden, die findet sich in dem Liedblatt nicht, ist auch nicht in unserem Liederbuch drin. Schade. Die lautet: Jauchzt Himmel, der ihn erfuhret, den Tag der heiligsten Geburt, und Erde, die ihn heute sieht, sing ihm, dem Herrn, ein neues Lied. Da bricht das was durch, diese Weihnachtsfreude. Der nächste Schritt in diese Anbetung. Ja. Und schön wäre es, wenn an Weihnachten diese anbetende Freude auch in deinem und in meinem Leben zum Tragen kommt. Wir singen Strophe 7. Sorry, da haben wir euch das Vorspiel weggenommen. Ja, was ist denn das? Die Strophe haben wir doch schon mal gesungen, oder? Das ist die erste Strophe. Was soll denn so eine Wiederholung? Eher versteckt eingearbeitet, aber für Bibelkenner doch deutlich. Spannt Gellert einen großen Bogen in der Heilsgeschichte. Den Satz, den er nämlich hier zur Grundlage hat aus Psalm 118, das ist nicht nur ein Satz über die Geburt, über die Krippe, sondern dieser Satz steht im Zusammenhang mit dem Kreuz. Ich weiß nicht, wem es bei der Eingangslesung schon aufgefallen ist, Psalm 118. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, er ist zum Eckstein geworden. Das ist vom Herrn geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Und hinter diesem Bild von dem Stein, den die Bauleute verworfen haben, Petrus greift es in seinem neutestamentlichen Brief wieder auf und sagt, Christus ist dieser Stein, verworfen, er passt nicht in unsere Vorstellungen hinein. Weg. Genau das ist, Licht aus, genau das ist mit Christus geschehen. Er passte nicht in die Vorstellung der Menschen damals. Weg. Ans Kreuz mit ihm. Aber genau den hat Gott erwählt. Den hat Gott zum Grundstein gemacht für alles, was weiter aufgebaut werden sollte in seinem Reich. Christus ist dort. Darum verbindet sich dieser Vers mit Krippe und Kreuz. Wir werden gleich, die Musiker werden uns dieses Lied gleich noch zwei, dreimal spielen. Aber ich lade ein, dass wir das mal ein bisschen versuchen nachzuempfinden. Symbolisch, mehr geht hier nicht. Wir haben vorhin bei den fröhlichen Weihnachtsliedern, die es Weihnachten umfasste, noch einige hier Kerzen hier vorne zusammengetragen, rund um die Krippe gestellt. Ich lade jetzt ein dazu, dass wir in diesen Kreis vielleicht hineintreten, vielleicht müssen wir noch ein bisschen mehr Platz machen und diese Kerzen einmal ordnen. Aus diesen Kerzen rundherum ein Kreuz legen, das durch die Krippe geht. Nämlich Krippe und Kreuz gehören zusammen. Das wollte auch Gellert sagen. Und während wir das tun, werden die Musiker dieses Lied uns noch im Hintergrund spielen und ich bitte darum, dass wir dann hier in der Mitte stehen bleiben. Beteiligen natürlich nur, wer möchte, ja? Hier stehen bleiben und dann werden wir hier in der Mitte noch einmal eine offene Gebetszeit miteinander haben. Aber ich lade zunächst dazu ein, zu kommen und zu sortieren, diese Lichter zu einem Kreuz zu legen.